Manche Situationen bewerten wir im Nachhinein anders als noch zu dem Zeitpunkt, als wir in der Situation drin waren. Auf der einen Seite ist das total gut und richtig so. Vieles versteht man erst im Rückblick. Und manchmal findet man im Nachhinein Sinn in dem, was man durchlitten hat. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, das Leid kleinzureden, statt es anzuerkennen. Manche Situationen sind einfach richtig beschissen und sollten auch so genannt werden dürfen. Karfreitag, das ist auch so ein Fall. Natürlich passieren an Karfreitag ganz entscheidende Dinge, denen wir es überhaupt erst verdanken, dass wir in den Himmel kommen können. Trotzdem können wir vieles an Karfreitag überhaupt erst aus der Perspektive Ostern so verstehen und die Zeichen, die sich in Karfreitag ja schon finden, auch aus der Perspektive erst richtig deuten. Ich finde allerdings, wenn man Karfreitag ernst nimmt, dann muss man ihn aushalten, ohne gleich auf die Osterperspektive zu springen. Karfreitag war damals vor allem grausam, blutig und ungerecht. Karfreitag bedeutete das radikale Ende vieler Hoffnungen. Aus, Ende und vorbei. Der geliebte Messias, Lehrer und Bruder, tot. Der Predigttext steht in Lukas 23. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch. Und Jesus schrie laut, Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles mit an. Jesus wird in einem Ort namens Golgatha hingerichtet. Das bedeutet Schädel oder Schädelstätte. Die Experten sind sich uneins, warum dieser Hügel so heißt. Entweder, weil dort die Schädel der Hingerichteten vergraben wurden, oder aber, weil der Hügel wie die glatte Oberseite eines Schädels aussah. Jedenfalls wurden hier regelmäßig Verbrecher und Aufrührer von den Römern hingerichtet. Dort wird Jesus nun also gekreuzigt. Dieser kurze Satz wird dem Ganzen kaum gerecht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das große Passionsevent auf RTL gesehen hat. Am Mittwochabend war das, glaube ich, nicht? Genau. Ich habe nur stellenweise reingeschaut. Ich habe allerdings kurz reingeguckt, als der Pontius Pilatus gerade über die Kreuzigung gesprochen hat. Er hat berichtet, die Verurteilten wurden auf die Kreuze gelegt. Dann wurden ihnen 18 Zentimeter lange Nägel durch die Handgelenke getrieben. Die Schmerzen müssen unbegreiflich gewesen sein. Dann wurde noch ein Nagel durch die Füße getrieben und das Kreuz aufgerichtet. In dieser Haltung konnten die Verurteilten nicht atmen. Dafür mussten sie sich mit ihren festgenagelten Füßen hochdrücken. Wenn sie das irgendwann nicht mehr konnten, erstickten sie qualvoll. Es war ein langer und grausamer Todeskampf. Jesus wusste, was da auf ihn zukam. Und trotzdem bat er seinen Vater im Himmel: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das meint einerseits die Römer, die die Strafe ausführen, andererseits aber auch den Hohen Rat der Juden, der diese Strafe überhaupt erst erwirkt hat. Die römischen Soldaten verlosen Jesu Kleider. Dem alten Recht nach gehörten den Henkern die Klamotten der Verurteilten. Zweimal wurde gelost. Einmal um die Kleinteile, Mantel, Mütze, Gürtel und Sandalen und dann um das Hauptgewand, also die Robe bzw. die Tunika. Und wie so oft, wenn jemand hingerichtet wurde, sind viele Schaulustige gekommen. Lukas berichtet allerdings davon, dass sie nicht spotten, im Gegensatz zu den anderen Evangelien, sondern dass vor allem der hohe jüdische Rat, das Sanhedrion, seinen Spott mit Jesus treibt. So oft hatten sie ihn nicht zu fassen bekommen. Mit weisen Antworten hatte er ihnen so oft Paroli geboten. Er hatte sie immer wieder bloßgestellt und er war ihnen entwischt. Jetzt hatten sie ihn endlich. Aus dieser Situation wird es kein Entrinnen mehr für ihn geben. Andere hat er gerettet. Jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat, spotten sie. Viele Wunder hat Jesus getan und damit immer wieder seine Macht demonstriert. Aber wo ist seine Macht nun? Wenn Jesus wirklich der Christus wäre, der Auserwählte Gottes, dann würde er nicht diesen jämmerlichen Tod am Kreuz sterben. Gott würde das nicht zulassen. Oder aber er selbst würde sich aus dieser Situation befreien können. So dachten sie. Auch die Soldaten machen sich über Jesus lustig. Über ihm am Kreuz ist ein Schild angebracht, das den Grund für die grausame Strafe angibt. Jesus Christus, König der Juden. Ein König in Israel, das durfte es damals nicht geben. Jedenfalls kein König, der nicht vom römischen Kaiser selbst ernannt war und ihm treu ergeben war. Jede andere Art von König bedeutete für Rom Aufstände in Israel und potenziell Krieg. Gerade mal vor knapp 100 Jahren hatte es in Israel ganz viel Krieg gegeben, als die Juden sich gegen die damaligen Besetzer erhoben hatten, die Griechen. Und sie waren durchaus erfolgreich gewesen. Sie hatten die Griechen vertrieben, dann aber die Römer zur Unterstützung gerufen und nun waren sie halt in der Besatzung der Römer. Dass sich so ein Krieg wiederholt, das wollten die Römer in jedem Fall vermeiden. Deswegen wurde jeder Aufrührer radikal hingerichtet und jeder Aufstand brutal im Keim erstickt. Und potenzielle Könige, die durfte es da nicht geben. Die Soldaten, die machen sich über Jesus lustig, vor allem, weil er ihrem Bild eines Königs so gar nicht entspricht. Für sie muss ein König stark sein, ein guter Krieger, ein kluger Stratege und absolut in seiner Herrschaft. So jämmerlich an ein Holzkreuz genagelt zu werden, das wird ein römischer König sich nicht bieten lassen. Gerade deswegen amüsieren sie sich auch über das Schild und den Titel König der Juden. Ironischerweise steht dort die Wahrheit. Aber das begreifen sie nicht. Zwei Verbrecher sind mit Jesus gekreuzigt worden. Wahrscheinlich waren es Zeloten. Das waren jüdische Widerstandskämpfer, religiöse Eiferer, die mit Gewalt gegen die römischen Besatzer vorgingen. Sie wollten sich niemandem beugen, außer Gott selbst. An sich ein gutes Anliegen, aber der Weg dahin war nicht der richtige. Die extremsten unter den Zeloten, das waren die sogenannten Sikarier, benannt nach einem Dolch, den sie im Gewand versteckt mit sich herumtrugen. Die Sikarier, die sind bei den Historikern der Zeit damals zu einer gewissen Berühmtheit gelangt, weil sie mit sehr raffinierten Attentaten Angst und Schrecken unter den Römern verbreiteten. Sie schlugen schnell und unerwartet zu und verschwanden dann wieder in der Menge. Und sie gingen nicht nur gegen die Römer vor, sondern auch gegen Juden, die mit den Besatzern zusammenarbeiten. Aus heutiger Sicht würde man sagen, dass die Sikarier sehr gezielt Terroranschläge verübt haben. Man vermutet übrigens auch, dass nur am Rande, dass Judas auch ein Anhänger der Zeloten gewesen sein könnte. Dass Jesu Wort und Taten als der Messias ihnen nicht weit genug gingen und nicht radikal genug waren. Und dass er ihn deshalb auch mit verraten hat. Wir wissen nicht genau, was die beiden Verbrecher links und rechts von Jesus verbrochen hatten. Mit diesem Hintergrundwissen über die Zeloten kann man allerdings sagen, dass Jesus gewissermaßen mit zwei Terroristen zusammen hingerichtet wurde. Der eine spottet ebenfalls, wie der Rat der Juden und die Römer. Der andere aber greift ein und ergreift Partei für Jesus. Davon berichtet spannenderweise auch nur Lukas. Der Verbrecher weist seinen Kollegen zurecht und gesteht wiederum seine eigene Schuld ein. Er hat die Strafe verdient. Jesus hingegen hängt dort zu Unrecht. Das hat er erkannt. Und er hat eine letzte Bitte an Jesus. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, sagt er. Alle Jünger Jesu waren geflohen und sie hatten alle Hoffnung verloren. Dieser eine Verbrecher aber, er vertraut auf Jesus und er vertraut sich ihm an. Er weiß nur zu gut, dass er die Strafe verdient hat und dass er kein Anrecht und keine guten Karten hat, in den Himmel zu kommen. Aber Jesus verspricht ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Rein aus Erbarmen lässt Jesus hier Gnade vor Recht ergehen und rettet sogar in den letzten Stunden seines Todeskampfes noch einen Menschen. Und dieser Todeskampf, der zieht sich lange hin. Lukas fasst dies alles sehr knapp zusammen. Um 9 Uhr morgens wird Jesus gekreuzigt. Und über 6 Stunden zieht sich der Todeskampf, bis er schließlich stirbt. Anders als die anderen Evangelien zieht Lukas hier bei der Kreuzigung keine große Theologie auf und kommentiert es nicht groß. Wohl berichtet er aber von großen kosmischen Auswirkungen des Geschehens. Um 12 Uhr mittags verfinstert sich der Himmel. Auch das berichtet nur er. Diese Verfinsterung, das kann übrigens keine Sonnenfinsternis gewesen sein, da das Passafest in die Zeit des Vollmondes fiel. Sonnenfinsternis ist da unmöglich. Aber in der Natur spiegelt sich wieder, was hier gerade passiert. Das Licht der Welt stirbt. 3 Stunden lang hält diese Finsternis an. Dann, gegen 15 Uhr, stirbt Jesus. Endlich. Vater, ich lege mein Leben in deine Hand, schreit er. Er stürzt in den Abgrund des Todes und hofft darauf, dass die Hände des guten Vaters im Himmel ihn auffangen werden. Er lässt los. Nun kann und muss er nichts weiter tun. Sein grausames Werk ist vollendet. In dem Moment reißt der Vorhang im Tempel der Länge nach in zwei. Und was für ein Zeichen das ist. Die Scheidewand, die Gott und Sünder trennt im Tempel, die ist nicht mehr. Und sie ist auch nicht mehr nötig. Der Blick in das Allerheiligste des Tempels ist frei. Das bedeutet, Gott und Mensch sind versöhnt. Es braucht keinen Priester mehr, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Der Opferkult des Alten Testamentes ist überflüssig geworden. Und der Tempel hört auf, Gottes Wohnung zu sein. Der Tempel bleibt weiterhin ein Ort des Gebets und der Predigt, aber Gott zieht um, gewissermaßen, in eine neue Wohnung, in die Herzen seiner Nachfolger. All das versteht in diesem Moment aber noch niemand. Die Verbindung zwischen einem toten Gekreuzigten und dem zerrissenen Vorhang zieht in diesem Moment noch keiner. Woher auch? Das Spektakel auf Golgatha jedenfalls ist vorbei. Die Schaulustigen gehen nach Hause und schlagen sich betroffen auf die Brust. Das war damals so ein Zeichen dafür. Empfinden sie Trauer? Schmerz? Vielleicht Reue? Der römische Hauptmann, das berichten die Evangelien einhellig, auf den hat Jesus einen tiefen Eindruck gemacht. Ausgerechnet er, ein Heide, lobt Gott und bekennt, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die hatten Angst. Aus einiger Entfernung hatten sie alles beobachtet. Nun aber trauen sie sich langsam näher zu kommen und sammeln sich um den Leichnam am Kreuz. Manche schwere Situationen beurteilen wir im Nachhinein ganz anders als noch zu dem Zeitpunkt, als wir in der Situation drin waren. Und manches verstehen wir erst hinterher. So würde es Ihnen gehen, den Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Davon werden wir Sonntag noch einiges hören. In knapp 40 Stunden würden zwei der Frauen an einem offenen Grab stehen und wundersame Worte von einem Engel hören. Ab dort würde nichts mehr so sein, wie es vorher war. Und die Zeichen würden sie deuten und verstehen können. Aber in diesem Moment haben sie keine Hoffnung, kein Licht und keine Perspektive mehr. Ihre Hoffnung ist tot, grausam, blutig und ungerecht hingerichtet. Sie waren gezwungen gewesen, das alles tatenlos aus der Ferne mit anzusehen. Ähnlich wie Carla bin ich im Internet auf einen Comic gestoßen, wo Jesus vor ein paar Jüngern steht und sagt: Welchen Teil von der Geschichte habt ihr nicht verstanden? Warum glaubt ihr, dass ich ein Fan von Kreuzen wäre? Warum ist das Kreuz euer Zeichen geworden? Wenn man das überlegt, ist es irgendwie abstrus und auch ein bisschen makaber, dass ausgerechnet das Zeichen des Kreuzes, dieses grausamen Folter- und Hinrichtungsinstrumentes, das Symbol schlechthin für das Christentum und für die Hoffnung geworden ist. Spannenderweise war es das auch noch gar nicht so lange. Erst im 5. Jahrhundert ist das Kreuz Zeichen fürs Christentum geworden. Der Fisch zum Beispiel als Erkennungszeichen der Christen ist da viel, viel älter und war schon bei den frühesten Christen in Gebrauch. Das Kreuz kam erst viel, viel später. Natürlich waren das Leiden und Sterben und damit auch das Kreuz Teil von Jesu Weg. Und ganz offenbar musste es auch so sein. Im Garten Gethsemane hatte Jesus seinen Vater um eine Alternative gebeten. Offenbar gab es die nicht. Trotzdem war Jesus bereit, bis zum Äußersten zu gehen und zu tun, was immer nötig war. Whatever it takes, würde man heute sagen, egal was es kostet. Das ist der erste kleine Trost, den ich dir an diesem sonst so grausamen und trostlosen Karfreitag mitgeben will. Wenn du wissen willst, wie sehr Jesus dich liebt, dann schau auf das Kreuz. Schau der grausamen Realität ins Auge und sieh, was Jesus bereit war zu tun, um dich zu retten. Ohne Karfreitag konnte es kein Ostern geben. Ohne den Tod keine Auferstehung. Der zweite kleine Trost, den ich dir mitgeben will, ist, dass Jesus wegen Karfreitag nur allzu gut weiß, was Leid bedeutet. Wenn du in deinem Leben leiden musst, wenn du durch finstere Zeiten gehen musst, dann kannst du sicher sein, dass Jesus weiß, wie du dich fühlst und dass er es verstehen kann. In manchem Leid kann man im Nachhinein Sinn finden oder zumindest sehen, was auch Gutes daraus erwachsen ist. So wie bei Ostern. Manches Leid bleibt auch einfach grausam und sinnlos, wie so vieles an Karfreitag. Meine Hoffnung und mein Wunsch für dich ist, dass du im Nachhinein sehen kannst, wo Jesus dich in deinem Leid festgehalten hat und bei dir geblieben ist. Manches Leid im Leben geht vorbei. Aus manchem Leid wird man leider aber auch nicht erlöst. Aber an den finstersten und gottverlassensten Orten, dort, wo kein Licht mehr hinkommt, auch dort ist Jesus. Diese Orte kennt er in- und auswendig, weil er sie selbst durchschritten hat. Wenn ich diese Predigt traurig, betroffen und vielleicht ein bisschen niedergeschlagen zurücklässt, dann ist das okay. Denn auch wenn Karfreitag ein Feiertag ist, so ist es ja doch auch kein Tag, den wir feiern, wie Carla schon gesagt hat. Ostern, das werden wir Sonntag feiern. So richtig gebührlich und in aller Ausführlichkeit. Heute geht es aber darum, das Leid und die Grausamkeit und das Sinnlose von Karfreitag zu ertragen und auszuhalten. Dafür wünsche ich dir ganz viel Kraft und Gottes Beistand. Amen. Wir lüften wieder schon eine kleine Ankündigung im Voraus. Wir werden es heute mit dem weiteren Gottesdienst so halten wie letztes Jahr auch. Das bedeutet, dass wir anders als sonst üblich kein Kirchencafé und auch kein gemeinsames Beisammensein im Anschluss haben werden. Wir werden gleich noch ein Lied singen, gemeinsam beten und ich werde uns den Segen zusprechen. Dann wird der Gottesdienst in Stille enden, so ist der Plan. Ich bitte euch dann, nach dem Segen zu schweigen und nach Hause zu gehen. Wenn ihr euch noch unterhalten wollt, dann könnt ihr das tun, aber auf dem Parkplatz bitte. Auch wenn das vielleicht schwerfallen mag, wollen wir diese Zeit nutzen, um dem Ausdruck zu verleihen, was uns belastet. Und dem Leid Ausdruck zu geben, durch das wir müssen. Dafür steht dort hinten am Ausgang, da wo auch die Predigten liegen und wo die Kollektenkörbe stehen, steht eine Schüssel mit Steinen. Und dort draußen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, dort vor dem Schuppen ist ein Kreuz mit einer Dornenkrone. Wenn du magst, nimm nachher beim Rausgehen einen Stein mit und lege ihn unter das Kreuz, stellvertretend für das, worunter du gerade leidest und stellvertretend für das, was dich belastet.